Deutschlandfunk Nova. Update.
The deal is working. It is delivering on its main goal, which means keeping the Iranian nuclear program in check and under close surveillance.
Das Abkommen mit dem Iran funktioniert. Es erreicht sein Ziel, das iranische Atomprogramm unter Kontrolle zu halten. Dieses Statement der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini geht nicht nur an die Adresse des Iran, sondern auch und vor allem an die der USA. Denn die drohen mit einem Ausstieg. Deshalb gab es heute ein Krisentreffen in Brüssel. Das ist Thema jetzt im Update. Ich bin Anne Zuber.
Update.
Der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif hat nicht nur mit der EU-Außenbeauftragten gesprochen, sondern auch mit seinen Kollegen aus Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Denn was den Iran angeht, steckt die EU in einer politischen Zwickmühle. Sitzt zwischen dem Iran und den USA, bekommt von beiden Seiten Druck und versucht sich deshalb mit einer Rettungsaktion. 2015 haben die 5 UNO-Vetomächte und Deutschland mit dem Iran das Atomabkommen geschlossen. Der Iran verpflichtet sich, sein Atomprogramm zu beschränken. Im Gegenzug werden Sanktionen abgebaut. Das Abkommen ist absolut notwendig, sagt der CDU-Europaabgeordnete Michael Gahler.
Die Alternative, dieses Abkommen nicht zu haben, was dann im Worst Case passieren könnte, das sehen wir derzeit in Nordkorea, wo wir als internationale Gemeinschaft ja ständig an Worst Case-Szenarien entlangschrammen. Und das haben wir in Bezug auf den Iran vermieden.
Doch US-Präsident Donald Trump stellt das Abkommen seit Monaten in Frage, nennt es den schlechtesten Deal aller Zeiten und droht auszusteigen. Außenminister Sigmar Gabriel sagt deshalb in Richtung Washington:
Wir wollten und wollen auch in Zukunft eine bessere wirtschaftliche Entwicklung als Gegenleistung dafür, was der Iran uns gegenüber geleistet hat, nämlich der Verzicht auf die Entwicklung von Nuklearwaffen. Daran müssen wir weiterarbeiten.
Trump lässt diese Argumente nicht gelten. Er guckt auf die Gesamtlage im Nahen Osten, auf die umstrittene Rolle, die der Iran im Jemen, in Syrien, im Libanon spielt und zuletzt auch auf die Proteste im Iran selbst, die teilweise mit Gewalt niedergeschlagen wurden. Diese Themen spare die EU aus, kritisiert das Weiße Haus, nur um den Atomdeal zu halten. In einem Tweet von US-Vizepräsident Mike Pence hört sich das vor ein paar Tagen so an.
Die USA haben sich klar und deutlich zu den Vorgängen im Iran geäußert. Viele europäische Partner und auch die UNO haben das leider nicht getan.
Die EU lässt das nicht auf sich sitzen. Das Atomabkommen habe mit den Problemen in der Region nichts zu tun. Das müsse man strikt trennen, sagt die deutsche EU-Diplomatin Helga Schmidt, die das Iran-Abkommen mit ausgehandelt hat.
Some critics say, and let me address this up front, that the agreement is not delivering.
Einige Kritiker sagen, der Vertrag bringe nichts, weil er nicht die regionalen Aktivitäten des Iran angeht. Deshalb ist es wichtig zu verstehen, was das Abkommen kann und worum es dabei geht und worum nicht.
Außenminister Gabriel hat nach dem Treffen heute erklärt, wir haben über die heiklen Themen gesprochen und wollen das auch weiterhin tun.
Es ist dringend notwendig, das zu tun. Und ich bin sehr froh, dass unser gemeinsamer Vorschlag heute angenommen wurde.
Klares Signal der EU also an die USA. Wir lassen das Atomabkommen nicht von euch untergraben. Ob die USA sich davon beeindrucken lassen, zeigt sich morgen. Dann will US-Präsident Trump entscheiden, ob er Sanktionen wieder in Kraft setzt, die eigentlich mit dem Atomabkommen verschwinden sollten.
Was sonst noch wichtig war?
Da bleiben wir erstmal beim Thema Iran. Die Bundesanwaltschaft prüft, ob sie Ermittlungen gegen einen Ex-Richter aus dem Iran einleitet. Wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ayatollah Mahmoud Hashemi Sharoudi war als oberster Richter von 1999 bis 2009 mitverantwortlich für Folter und tausende Todesurteile im Iran. Bis heute war er in Hannover in einer Privatklinik, ist aber jetzt nach Teheran zurückgeflogen. Am Flughafen Hamburg gab es spontan kleine Proteste gegen ihn. Der Bundesgerichtshof hat die Urteile im Prozess um die selbsternannte Wuppertaler Scharia-Polizei gekippt. Die 7 muslimischen Angeklagten waren 2014 in Wuppertal durch die Straßen patrouilliert, in orangenen Warnwesten mit der Aufschrift Sharia Police, um Muslime zum Beispiel vom Trinken abzuhalten. Das Wuppertaler Landgericht hatte die 7 Angeklagten vor gut einem Jahr freigesprochen und war der Meinung, die Männer haben nicht gegen das Uniformverbot verstoßen. Damit ist der BGH nicht einverstanden. Das Urteil hatte rechtliche Fehler und falsche Schlussfolgerungen, sagt BGH-Sprecherin Dietlind Weinland.
Ein Verstoß gegen das Uniformverbot läge dann vor, wenn die Westen geeignet wären, auf Muslime eine einschüchternde Wirkung auszuüben. Man muss da sehen, dass die Aufschrift Scharia Police Assoziationen an die Religionspolizei weckt, die in muslimischen Ländern bestehen. Und das ist etwas, was das Landgericht noch einmal in den Blick nehmen muss.
Das Landgericht Wuppertal muss den Fall jetzt neu verhandeln. Dieses Urteil ist ein Erfolg für Whistleblower. Das höchste Gericht in Luxemburg hat die Haftstrafe für einen Franzosen aufgehoben, der den Steuerskandal LuxLeaks mit aufgedeckt hat. Der Mann hatte bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gearbeitet und tausende Dokumente an einen Journalisten weitergegeben. Die Richter meinen, er hat die Daten zwar gestohlen, aber wollte damit erreichen, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Und das müsse rechtlich geschützt sein. Der grünen Europapolitiker Sven Giegold lobt das Urteil und fordert neue europäische Gesetze.
Wir brauchen daher jetzt gesetzlichen Schutz, der europaweit garantiert, dass Menschen, die etwa Milliardenschäden fürs Gemeinwohl abwenden, dadurch, dass sie geheime Informationen öffentlich machen, dass die sicher geschützt sind vor Strafverfolgung und Schadensersatzansprüchen.
Der Fall muss jetzt nochmal vor dem Gericht verhandelt werden, das den Mann verurteilt hat. Die wirtschaftliche Lage in Deutschland ist so gut wie schon lange nicht mehr. Das Statistische Bundesamt hat seine Zahlen für das letzte Jahr vorgestellt. Die zeigen, dass die Wirtschaft zum 8. Mal hintereinander gewachsen ist. Die Einzelheiten hat Korrespondentin Katrin Brandt.
Der deutsche Staat hat zum 4. Mal in Folge mehr Geld eingenommen als ausgegeben. Auch die 44,3 Millionen Beschäftigten in Deutschland sind eine Bestmarke, nämlich der höchste Stand seit der Wiedervereinigung. Die Arbeitslosenquote lag voriges Jahr durchschnittlich bei 3,7%.
Und wer Arbeit hat, der hatte letztes Jahr im Schnitt auch mehr Geld im Portemonnaie. Experten rechnen damit, dass es auch in diesem Jahr in Deutschland wirtschaftlich gut weitergeht.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Der Wirtschaftsboom ist auch Thema im Netz. C4 schreibt bei tagesschau.de: Schön, es ist immer wieder erfreulich zu hören, dass das Land auf einem so guten Weg ist. Ich hoffe nur, dass die zusätzlichen Einnahmen jetzt nicht von der Koalition durch Sozialgeschenke oder Steuersenkungen verbrannt werden, sondern endlich Schulden getilgt werden. User Nie wieder SPD meint, dann hat die IG Metall ja die Forderung nach Arbeitszeitverkürzung genau im richtigen Moment gestellt und sollte nicht zurückschrecken, das bei vollem Lohnausgleich zu beanspruchen. Lenyard sieht die Erfolgsmeldung kritisch. Schöne Zahlen, ja, aber die deutsche Handelsbilanz mit ihren Exportüberschüssen generiert Probleme ohne Ende. Langfristig muss da ein Ausgleich her, weil unsere Kunden, die für die schönen Zahlen sorgen, sich sonst bald nicht mehr leisten können, unsere Produkte zu kaufen. Wir werden teurer und bei denen steigen die Schulden, das kann auf Dauer nicht gut gehen. Michael H. meint bei Welt.de zu den Wachstumszahlen: Kinder- und Altersarmut, subventionierte Mindestlöhne, all das trotz boomender Wirtschaft, ein Armutszeugnis für die Regierung. Und was ich noch sagen wollte, meint: Na denn mal los, liebe Sondierer, das Füllhorn zum staatlichen Umverteilen ist prall gefüllt. Netto haben diejenigen, die das erarbeitet haben, nichts davon.
Was noch wichtig wird:
Es liegen noch große Brocken auf dem Weg, die aus dem Weg geräumt werden müssen.
Es gibt dicke Brocken, die wir noch aus dem Weg zu räumen haben.
Zumindest darin waren sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und SPD-Chef Martin Schulz einig, bevor es in die letzte Runde ging. CDU, CSU und SPD sitzen zusammen, um über eine mögliche große Koalition zu sprechen. Vermutlich wird sich das Ganze hinziehen bis in die Nacht. Dann soll klar sein, ob Koalitionsgespräche möglich sind oder nicht.
Und sonst in der Welt?
Die virtuelle Bitcoin-Währung bekommt gerade ganz schön viel Gegenwind, und zwar aus Asien. Südkorea will den Handel mit Bitcoins möglicherweise verbieten. Der Justizminister hat Angst, dass die Blase irgendwann platzt. Auch China könnte den Bitcoin-Hype bremsen. Dort stehen wegen der niedrigen Strompreise viele Rechenzentren, in denen die virtuelle Währung hergestellt und verwaltet wird. Spiegel Online berichtet unter Berufung auf das Wall Street Journal, dass die chinesische Regierung einen geordneten Ausstieg aus der Bitcoin-Erstellung angeordnet habe. Chinas Beamte sollen befürchten, dass durch die Bitcoin-Farmen die reguläre Stromversorgung beeinträchtigt wird. Homo- und Transsexualität werden in den Ländern Lateinamerikas von sehr vielen Menschen abgelehnt. Das musste jetzt auch eine Puppe erfahren, oder besser gesagt der, der sie verkauft hat. In Paraguays zweitgrößter Stadt, Ciudad del Este, wurde ein Spielzeugladen dicht gemacht. Die Puppe, die dort verkauft wurde, stellt einen kleinen Jungen dar, erkennbar am Penis. Das Problem: Die Puppe steckt in den vermeintlich falschen Klamotten. Die sind rosa und die Puppe hat auch noch eine Schleife um den Kopf. Das hat offenbar viele Kunden schier fassungslos gemacht. Der Anwalt der Stadtverwaltung sagt, wegen Beschwerden empörter Bürger sei die Puppe beschlagnahmt und der Laden geschlossen worden. Man habe eingegriffen, um, Zitat, die Werte der Familie zu schützen und die Rechte der Kinder, die negativ beeinflusst werden könnten. In Belgien gibt es Lokführer, die fahren extra langsam, damit sie entlassen werden. Ein Lokführer hat die Operation Schnecke ausgerufen, also extra viel zu langsam fahren, damit der Zug schön viel Verspätung hat. Der Lokführer will gerne zu einer privaten Bahngesellschaft wechseln. Die zahlt doppelt so viel wie die staatliche und stellt sogar Dienstwagen zur Verfügung. Allerdings hat die staatliche Bahngesellschaft eine Kündigungsfrist von einem Jahr. Das heißt, der Lokführer kann nicht einfach so wechseln. Deswegen will er seinen Arbeitgeber mit Verspätungen provozieren, um entlassen zu werden. Bisher hat die Bahn noch nicht nachgegeben und den Lokführer noch nicht gefeuert. Schätzungen zufolge würde möglicherweise jeder 10. Lokführer in Belgien von der staatlichen zu privaten Bahngesellschaften wechseln, wenn er die Möglichkeit dazu bekäme.
Wissensnachrichten.
Wir sprechen ja in den Wissensnachrichten oft über Experimente und im besten Fall erfüllen diese Versuche hohe wissenschaftliche Standards. Dazu gehört zum Beispiel die Wiederholbarkeit, also dass andere Forscher ein Experiment nochmal machen und dann zu einem ähnlichen Ergebnis kommen. Das klappt aber überraschend oft nicht. Forscher aus Schweden haben jetzt eine Erklärung dafür. Anna Behrling aus unseren Wissensnachrichten. Es ist nämlich entscheidend, ob eine Frau oder ein Mann den Versuch durchführt.
Ja, denn das Geschlecht der Versuchsleiter kann offensichtlich einen ziemlich großen Einfluss auf die Ergebnisse haben, schreiben die Neurowissenschaftler aus Uppsala. Ihnen selber war aufgefallen, dass Männer bei Studien zu Schlafentzug noch länger sagen, ja, mir geht's super, wenn sie von einer Frau gefragt werden, wie fühlen sie sich denn gerade?
Das heißt, sie reißen sich dann stärker zusammen?
Ja, so ist es wohl. Häufig entsteht so ein Effekt dann, wenn der Versuchsleiter das entgegengesetzte Geschlecht hat. Das gilt jetzt natürlich erstmal nur für heterosexuelle Menschen. Da kommt dann jedenfalls wohl tatsächlich der ganz schnöde Fortpflanzungstrieb ins Spiel. Möglichen Geschlechtspartnern gegenüber will ich mich einfach als fittes Individuum präsentieren.
Und deshalb macht mir dann zum Beispiel so ein Schlafmangel überhaupt gar nichts aus.
Genau, es gibt auch Studien, in denen Männer sich unempfindlicher bei Schmerzen geben, wenn eine Frau sie untersucht. Oder Frauen bringen bessere Leistungen in Sporttests, wenn ein Mann diese Tests mit ihnen macht. An diesen Beispielen kann man einfach ganz gut sehen, dass so ein Versuch eben immer auch eine soziale Situation ist, in der ich gerne Bestätigung habe. Zum Beispiel, indem mein Gegenüber mir vermittelt, du bist attraktiv, du bist sympathisch. Und dieses Feedback ist erst so richtig gut, wenn es von einem potenziellen Geschlechtspartner kommt.
Aber dass es in solchen Versuchen zum zwischenmenschlichen Kontakt, sag ich mal, kommt, wird sich ja nicht vermeiden lassen, oder?
Nee, laut den Forschern aus Schweden wäre aber schon mal eine Maßnahme, dass man überhaupt erst mal festhält, ob jeweils Männer oder Frauen die Versuche durchgeführt haben. Das ist nämlich in der Regel bisher nicht der Fall. Dann könnte man natürlich außerdem auch untersuchen, ob das Geschlecht der Versuchsleiter tatsächlich einen Einfluss hatte. Das wäre der nächste Schritt. Denn wenn sonst aus Studien, in denen die Ergebnisse so verzerrt wurden, doch irgendwelche Schlüsse gezogen werden, auch weitreichende, dann wäre das natürlich schlecht, zum Beispiel zu medizinischen Behandlungen oder Ähnlichem.
Die Wissenschaftler, um die es als nächstes geht, laufen eher nicht Gefahr, ihre Forschungsobjekte durch ihre bloße Anwesenheit zu beeinflussen. Sie forschen nämlich unter anderem an Radieschen.
Ja, die Forscher des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt haben gerade angefangen, in der Antarktis ein neuartiges Gewächshaus zu bauen. Es ist eingebaut in einen Spezialcontainer, die letzte Woche in der Neumayer Station 3 des Alfred-Wegener-Instituts angekommen sind.
Und was passiert jetzt mit diesem Container?
Ja, die Wissenschaftler haben jetzt angefangen, Regale darin einzurichten, Pumpen für Nährlösung zu installieren und spezielle LEDs für die optimale Beleuchtung einzustellen. In dem Gewächshaus sollen dann demnächst Gemüse und Kräuter gedeihen, ohne dass sie Erde oder Tageslicht sehen.
Und wofür soll das alles sein? Also nur, damit die Forscher dort frische Kräuter haben?
Nee, das Ganze hat natürlich noch einen tieferen Sinn. Das Projekt gilt als Testlauf für künftige Raumfahrtmissionen zum Mond oder zum Mars.
Da kommen wir zum Schluss noch zu einem Umweltthema. Wenn in Kosmetika Mikroplastik drin ist, dann ist es schlecht für die Umwelt, denn Mikroplastik gelangt in Gewässer und Tiere und richtet da möglicherweise auch Schaden an.
Und deshalb untersuchen Forscher eines Fraunhofer-Instituts biologisch abbaubare Alternativen. 2 Jahre lang haben sie geforscht und sagen jetzt, es gibt Alternativen und zwar Zellulosepartikel.
Und wie stellt man die her?
Die können zum Beispiel aus Buchenholz, aus Hafer, Weizen oder Mais gewonnen werden und die funktionieren in Duschgels als Peelingstoff, in Deo sind sie als Füllstoff einsetzbar und bei Zahnpasta entfernen sie beispielsweise Plack und Verfärbungen, ohne den Zahnschmelz zu beschädigen.
Das klingt doch schon mal alles vielversprechend.
Ja, die Forscher sagen, die Kosmetikindustrie kann gleich mal ran und mit diesen neuen Zellulosepartikeln neue Produkte entwickeln, die eben ohne Mikroplastik auskommen.
Gute Nachrichten also für die Umwelt. Dankeschön, Anna Behrling.
Wetter.
Am Abend und in der Nacht ist es bewölkt. In der Nordhälfte kann es regnen, im Nordosten auch schneien. Morgen gibt es wieder viele Wolken. Die Sonne kommt nur im Süden raus. Insgesamt ist es aber trockener als heute. Dazu maximal 2 Grad im Osten und 7 Grad am Rhein.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.